Herzlich willkommen bei Green Sign Talks, dem Podcast von uns für euch.
Wir sind Viktoria Knauer-Hansen
und Darlene Schwabroch und geben euch hier regelmäßig einen Blick hinter die Kulissen der nachhaltigen Hospitality.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Green Sign Talks. Heute zu Gast ist eine Politikerin, die den Tourismus nicht nur politisch begleitet, sondern die Branche aus eigener Erfahrung kennt. Anja Karliczek ist gelernte Hotelfachfrau, Bankkauffrau und Mutter von 3 Kindern. Ihr Weg begann in der Kommunalpolitik mit Themen rund um die Kinderbetreuung und Familie. 2013 zog sie in den Deutschen Bundestag ein. Dort arbeitete sie im Finanz- und Tourismusausschuss und diese Themen begleiten sie auch bis heute. Später wurde sie parlamentarische Geschäftsführerin der CDU-CSU-Fraktion und 2018 dann Bundesministerin. Seit 2021 ist sie tourismuspolitische Sprecherin ihrer Fraktion und seit 2025 Vorsitzende des Tourismusausschusses im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen, liebe Anja Karliczek. Anja, du hast Wurzeln in der Hotellerie. Vermisst du manchmal diese direkte, praktische Arbeit im Vergleich zu deiner heutigen politischen Arbeit?
Guten Morgen, Viktoria. Ja, was heißt vermissen? Also ich weiß natürlich, wie sich das auf der anderen Seite anfühlt. Und das ist, glaube ich, etwas... Also ich mag die Arbeit, weil ich einfach sehe, dass wir uns in einem gigantischen Transformationsprozess befinden und dass es gut ist, dass auch Leute im Parlament sitzen, die andere Seite kennen. Ich gehe ja häufig noch durchs Hotel, um ein bisschen auch noch so diesen Alltagsgeruch auch zu behalten, dass man irgendwie auch feststellt, naja, vieles ist halt in der Umsetzung viel, viel, viel mühsamer, als wir uns das, ich sag mal, in dieser ganzen Debatte häufig vorstellen und dieses das eine nicht zu verlieren und das andere aber trotzdem zu tun, macht mir großen Spaß. Und ich finde es auch wichtig, dass wir auch immer wieder als Politiker vermitteln, dass uns die Mühsal der Ebene, so etwas umzusetzen, was wir uns da vorstellen, dass uns das sehr bewusst ist. Weil das ist, glaube ich, vieles, dieses, es wird ja häufig diskutiert, das wird gar nicht gesehen, was wir alles machen. Yeah. Und dieses Bewusstsein zu vermitteln, dass wir das bei aller des theoretischen Diskussion, die wir führen, doch sehr zu schätzen wissen, dass sich viele mit uns auf den Weg machen und dass wir halt auch wissen, um diese Mühsal des Alltags, das ist mir total wichtig.
Schön, dass du das nochmal mit aufgreifst und auch sagst. Um auch nochmal deinen Weg so ein bisschen in die Politik zu beschreiben, gab es einen Moment oder eine Situation, die deine Passion, sage ich mal, geweckt hat, um zu sagen, ich möchte politisch aktiv werden? Und du hast dann ja auch deinen Weg mit dem Einstieg in die Kommunalpolitik gefunden. Vielleicht magst du da ein bisschen erzählen, wie so die Stationen dahin waren.
Also ich habe mich zu Schulzeiten schon immer für volkswirtschaftliche Zusammenhänge interessiert. Wir haben uns auch mit zum Beispiel Entwicklungshilfe, wie kann man Ländern helfen, sich zu entwickeln und solche Sachen. Damit haben wir uns sehr stark auch in der Schule schon auseinandergesetzt. Und ich fand immer, also am Ende dreht sich dann die Diskussion ja immer wieder darum, wie kann ich als Staat, wie kann ich als Außenstehender anreizen, eine Form von Hilfe zur Selbsthilfe zu schaffen. Und das hat mich schon zu Schulzeiten interessiert und das ist für mich bis heute eigentlich der Ansatz. Und dann hatte ich damals, dann war ich schon eine Weile aus der Schule, hatte mittlerweile auch schon geheiratet und kleine Kinder und habe festgestellt, dass das Thema Betreuung ein Riesenthema ist. Also dieses, ich will in Ruhe arbeiten gehen und brauche halt eine sichere Lösung für unterschiedliche Betreuungszeiten von unseren Kindern. Das war eben in den 90er Jahren bei weitem nicht selbstverständlich. Und das war im Grunde mein erster Aufschlag zu sagen, lass uns doch mal gucken, was gibt's in der Kommune schon, wie viele Frauen und Männer haben eigentlich das Problem. Und dann zu sagen, so was braucht es denn? Und das fiel parallel so in diese ersten Tage, wo man mit dem offenen Ganztag und über Mittagsbetreuung so erste Schritte hin gemacht hat, die ganze Betreuungssituation in Deutschland auch zu verändern, so dass Frauen wirklich auch mit Kindern weiterarbeiten können. Meistens sind es ja immer noch die Frauen, die sich im Wesentlichen um die Betreuung kümmern. Naja, und das war halt in den 90er Jahren. Und naja, dann kam irgendwann der damalige Fraktionsvorsitzende der Union auf mich zu hier im lokalen Parlament und sagte, hast du nicht Lust, dein Arbeitsspektrum dessen, worum du dich kümmerst, im öffentlichen Raum halt auch auf mehr Themen auszuweiten? Und da ich ja aus dem Tourismus komme und auch in einer Tourismusregion lebe, habe ich dann gesagt, natürlich ist das für mich auch ein wichtiges Feld, weil auch in so Räten sitzen nicht unbedingt Leute, die sich mit touristischen Fragen, wer weiß wie gut, auskennen. Weil das ist ja, jeder hat so seine Passion, jeder hat so seine Lebenserfahrung. Und die, die im Tourismus arbeiten, haben ja meistens schon 7-Tage-Wochen und so weiter, so dass sie halt dieses typische Freitag, Samstag frei und abends Feierabend auch nicht kennen. Und deswegen sitzen nicht unbedingt viele von denen, die das quasi aus ihrem Beruf heraus schon wissen, wie es geht, sitzen in diesen Lokalparlamenten. Das ist aber, glaube ich, bis heute ein großes Manko, weil touristische Finanzierung ja eine freiwillige Aufgabe ist für eine Kommune. Und das ist bis heute ein Thema, dass dieses Erkennen, was für einen Mehrwert das für die Kommune hat und das auch erklären zu können, warum das wichtig ist, auch in der Kommune diese Investitionen zu tätigen, das ist bis heute ein Manko und ist bis heute immer etwas, was ich vielfach auch in Gremien immer wieder diskutiere.
Und ja, also es ist total spannend, das auch mal so zu hören, weil nicht jeder hat ja die Möglichkeit, da vielleicht auch mal einen Bekannten oder im privaten Raum jemanden zu fragen, wie das Ganze anfing. Und wie du sagst, in der Regel ist es ja, ja entweder aus eigenem Bedarf oder weil man wirklich ja durch eine Situation für ein Thema brennt. Und das war jetzt bei dir ja auch sehr deutlich zu hören, dass das der Fall war. Wie hat sich denn deine Arbeit verändert, seit du jetzt Vorsitzende des Tourismusausschusses bist? Also wo liegen heute deine Schwerpunkte im Vergleich zu früher, vielleicht auch zu dem Start tatsächlich?
Also ich habe ja 2013 dann quasi aus der Kommunalpolitik heraus, bin ich ja dann direkt nach Berlin gekommen, so ein bisschen wie Mutter zum Kind. Ich hatte ja nie vor, also wirklich nie in Planung, aus meinem Hobby einen Beruf zu machen. Das ist schon ein bisschen auch passiert, sag ich mal, dass ich die Chance bekommen habe. Ich glaube, das ist etwas, was man auch nicht planen kann, was für mich aber in meiner Lebensbiografie auch nie die Absicht gewesen ist. Also es gibt ja schon auch viele junge Leute, die mich fragen, ja, wie kommt man denn da hin? Und dann sage ich immer, ja, das hängt von so vielen Faktoren ab, das kann man nicht planen. Und deswegen war es für mich damals ein Riesensprung und ich war froh, dass ich halt auch in zwei Arbeitsfeldern dann direkt mitarbeiten konnte, wo ich mich gut auskenne. Nämlich damals gab es ja den Tourismusausschuss auch schon, ich war dann normales Mitglied 2013. Und im Finanzausschuss. Und das sind auch die beiden Arbeitsfelder, in denen ich jetzt wieder unterwegs bin. Zwischendurch habe ich viele andere Aufgaben gemacht. Aber für mich ist immer wichtig gewesen, die Expertise, die ich in beiden Feldern habe, auch in die Arbeit ins Parlament einbringen zu können. So, meine Arbeit hat sich jetzt im Parlament, im touristischen Bereich, ein Stück weit dahingehend verändert, dass man halt dann jetzt den Vorsitz des Ausschusses übernommen hat. Und ich war in der letzten Legislaturperiode Sprecherin. Da habe ich also für die Union im Ausschuss gesprochen. Jetzt als Ausschussvorsitzende ist ja mehr so meine Aufgabe zu moderieren und zu führen die Sitzungen des Ausschusses und am Ende auch die verschiedenen Sichtweisen zu Wort kommen zu lassen und auch anzuerkennen, dass es halt ja gut und richtig ist, dass in einer parlamentarischen Demokratie unterschiedliche Sichtweisen auf Themen da sind. Was ich im Tourismusausschuss sehr positiv finde, ist, dass das grundsätzliche Commitment derer, die da sitzen, was braucht diese Branche für besondere Regelungen, dass es da häufig gar nicht so viele große, eklatante Unterschiede gibt, sondern dass das sich eher in Nuancen dann unterscheidet, was man betont, aber dass man schon auch sieht, dass das eine Branche ist, dadurch, dass eben diese 7 Tage da ist, dass es eben auch unterschiedliches Arbeitsaufkommen gibt, dass eben man sich anders auf die Gäste einstellen muss, dass man dadurch mehr Flexibilität braucht in ganz vielen Arbeitsfeldern. Das wird, glaube ich, von allen Parteien geteilt und deswegen gibt es mit der grundsätzlichen Sicht darauf gar nicht so große Unterschiede. Und das ist für mich als Ausschussvorsitzende natürlich dann oft auch einfacher zu moderieren. In anderen Ausschüssen geht es häufig doch sehr konfrontativ zu und das ist bei uns eher nicht der Fall.
Ja, also toll zu hören. Und du sagtest jetzt auch gerade schon, also ihr sprecht da über die Themen. Ein ganz großes Thema ist ja, und tatsächlich auch schon seit ich in der Ausbildung war, das Thema Fachkräftemangel. Und da hört man ja häufig noch, dass Tourismusberufe über viele Jahre unterschätzt worden sind. Wie nimmst du das aus den Gesprächen wahr, wenn du selber mit Betrieben sprichst? Also zum einen zum Thema Nachwuchs, aber auch zum Thema Personal.
Das Thema Nachwuchs bleibt ein großes Thema, weil natürlich die junge Generation nur halb so groß ist wie die Generation, die jetzt in Rente geht. Wir sehen allerdings auch, dass die technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, doch vieles erleichtern und dass auch die Bezahlung in den Jahren sich schon ein Stück weit verändert hat. Ich komme auch aus einer Zeit, da war es wirklich so, dass die Bezahlung in der Gastronomie oder auch in vielen touristischen Berufen dadurch, dass es halt auch häufig keine Vollzeitstellen waren, häufig sehr, sehr schwierig war. Es war meistens irgendwie so ein Zubrot, wo man im Minijob dann arbeitete und so weiter. Das hat sich ein Stück weit verändert. Wir sind immer noch, gerade in vielen touristischen Zweigen, immer noch viel mit Minijobs unterwegs. Das hat halt auch mit diesem konzentrierten Arbeitsaufkommen in wenigen Stunden zu tun. Auch im ländlichen Raum habe ich häufig gerade in der Woche über 8 Stunden nicht genügend Arbeitsaufkommen, dass ich jemanden komplett damit beschäftigen kann. Ich brauche ganz gezielt mehr Kräfte halt in wenigen Stunden. Auf der anderen Seite hat sich insgesamt die ganze Branche wahnsinnig professionalisiert und damit auch die Arbeit sich weiter qualifiziert. Also heute brauche ich nicht in vielen Bereichen nicht mehr nur Hände, sondern ich brauche auch schon das Know-how auf einem gewissen Qualitätsniveau Arbeit leisten zu können. Und das hat sich sehr verändert und auch die Bezahlung ist in den letzten Jahren wesentlich besser geworden. Insgesamt hat die Branche ja sich sehr auch als etabliertes Standbein aufgemacht. Also wenn ich sehe, wir kommen aus einer ganz kleinen Nische in Deutschland und sind jetzt mittlerweile für 4-8%, je nachdem, wo man die Grenze fasst, des Bruttoinlandsproduktes verantwortlich. Und im Parlament ist das, glaube ich, immer noch ein bisschen unterbelichtet, weil Deutschland hat viele Jahre im Grunde auf den Industriestandort Deutschland geguckt. Wir reden häufig über Automobil, Chemie und Anlagenbau. Wir versuchen aus dem Ausschuss heraus mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, dass hier eine Branche ist, die mit 3 Millionen Mitarbeitenden und eben 4-8% des Bruttoinlandsproduktes auch schon beachtenswert ist in dem, was sie braucht, um gut arbeiten zu können.
Absolut. Und wir sind auch der, also korrigier mich gerne, soweit ich weiß, der zweitgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland. Und das glaube ich, also nicht nur jetzt die Hotellerie, sondern der Tourismus ja generell, auch mit den ganzen gastronomischen Betrieben. Und wenn man mit dem Mittelstand spricht, und das tue ich ja in meiner Arbeit auch sehr viel, dann geht es ja häufig gar nicht im ersten Moment um die Arbeit selber, sondern auch um das Thema der Bürokratie. Kannst du persönlich diesen Frust nachvollziehen und was entgegnest du, wenn Menschen mit dem Thema auf dich zukommen?
Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil es schon auch so ist, dass in den letzten Jahren sehr, sehr viel an dieser Schraube Kontrolle und Dokumentation gedreht worden ist. Ich erlebe auch Kontrollbehörden, die im Moment sehr restriktiv unterwegs sind. Also ich habe auf der anderen Seite, sage ich immer, ich habe noch nie ein Gesetz gemacht, wo in Berlin nicht die Möglichkeit geschaffen worden ist, dass man gesagt hat, in Form einer Ausnahmeklausel, wenn es einen guten Grund gibt, es anders zu machen, dass man es anders machen kann. Ich erlebe aber, dass diese Möglichkeiten, die geschaffen worden sind, eher restriktiv ausgelegt werden und wirklich nur in wenigen Fällen genutzt werden. Und ich werbe jetzt gerade immer dafür, gerade auf den kommunalen Ebenen oder meistens sind es ja die Kreis- oder Bezirksebenen, wo viele Regelungen gerade auch für den ländlichen Raum im Außenbereich und so weiter genehmigt werden, dass man doch Möglichkeiten, die man als Genehmigungsbehörde hat, auch möglichst nutzt, weil ich beobachte das ja quasi von der europäischen Ebene, die Grundsatzentscheidungen treffen. Wie setzen wir das dann im deutschen Parlament um? Und wie wird das dann auf den Ebenen, wo quasi Kontrolle und Dokumentation im Grunde kontrolliert wird, wie sich halt dieser Korridor dessen, wie weit man das auslegt, immer weiter verengt. Und das ist natürlich in einer Zeit, wo Geschäftsmodelle immer individueller werden, wo die selbst, ich sag mal, der Arbeitsraum, wie man sich organisiert, alles wird immer individueller und das ist auch gut und richtig so, weil nur so kann ich auf die Bedürfnisse von Gästen, auf die Bedürfnisse von Mitarbeitenden überhaupt eingehen. Und das bilden wir dadurch, dass wir halt so einen Überbau schaffen, der aber immer restriktiver ausgelegt wird, überhaupt gar nicht mehr ab. Und daraus entsteht, glaube ich, auch dieser Clash, den wir im Moment erleben. Dass auf der einen Seite gesagt wird, ihr wollt, dass ich mich bewege, dass ich diese ganzen Themen von Nachhaltigkeit und Digitalisierung und jetzt auch noch KI, dass ich das alles in meinen Arbeitsbereich einspeise und nutze und, ich sag mal, gut mitgehe in die Zukunft. Und auf der anderen Seite schafft ihr aber so enge Regeln, dass das am Ende gar nicht geht. Und ich will an dieser Stelle ein Beispiel bringen. Wir haben bei uns in dem Hotel, das meine Brüder ja jetzt noch betreiben, haben wir uns auf den Weg gemacht und das Thema Energieautarkität also gespielt. Mhm. Und wir brauchten halt ein Batteriehäuschen, wir brauchten Solarzellen und so weiter und haben halt versucht, das Ganze auf den Weg zu bringen. Das hat ewig gedauert, weil sich Genehmigungsbehörden immer den Ball zugespielt haben und keiner irgendwie den Knoten durchschlagen wollte. Weil natürlich gibt es dann Fragen von Naturschutz, natürlich gibt es dann Fragen von, weil das ist auch an einer Bahnlinie, wie ist das mit der Bahnlinie, ist das überhaupt genehmigungsfähig und so weiter. Aber es kann nicht dazu führen, dass das alles Monate dauert. Da ist einfach dieser unternehmerische Geist funktioniert da viel, viel schneller, als die Behörden in der Lage sind, die Fragen zu beantworten. Und das ist, glaube ich, das, was uns im Moment in einer Zeit, wo gefühlt immer alles viel schneller läuft, da prallen gerade Welten aufeinander.
Genau, und du sagtest auch gerade das Thema der Nachhaltigkeit. Also beobachtest du persönlich in der Tourismuslandschaft ein Umdenken hin zu mehr Nachhaltigkeit, beziehungsweise vielleicht auch eine stärkere Aufmerksamkeit für ökologische und soziale Verantwortung, jetzt unter Anbetracht der Herausforderung, vor der viele Betriebe gerade stehen?
Also ich sehe schon, dass viele das eben auch nutzen, um gerade mit dem Nachhaltigkeitsthema auch ein Stück weit zu werben. Das fängt ja bei der Frage von regionalen Lebensmitteln an, auf Buffets eben auch keine abgepackten Produkte mehr zu haben. Das ist die eine Seite, aber das große Thema bleibt natürlich die Energieversorgung. Und die meisten touristischen Betriebe sind sehr energieintensiv. Ich meine, alles, was Tourismus ist, wir fangen ja am Ende bei der Luftfahrt an. Die Frage, wie kriegen wir eigentlich die Luftfahrt CO2-neutral? Was braucht es dazu? Weil elektrisch zu fliegen ist, glaube ich, auf der Strecke irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit, zumindest im aktuellen Stadium der Entwicklung. Und auf der anderen Seite habe ich, wenn ich dann die Gastronomie- und Hotelleriebetriebe angucke, wenn ich gerade Wellnessbetriebe angucke mit vielen Saunen und so weiter, da brauche ich sehr, sehr viel Energie. Und ich sehe schon gerade jetzt auch, wo wir sehen, dass Energie so teuer wird, dass wirklich alle überlegen, wie kann ich das vor Ort bei mir alles optimieren? Wie kann ich zum Beispiel auch mit der Kommune zusammenarbeiten? Weil das ist ja, das eine ist ja Strom, das andere ist ja Wärme. Und gerade die Wärmefrage kann ich oft nicht alleine klären, sondern kann sie halt nur im guten Miteinander auch mit der Kommune klären. Und da passiert gerade sehr, sehr viel. Und ich bin ein großer Freund davon, dass wir wirklich auch sagen, lass uns diesen Korridor, was möglich ist, möglichst weit halten. Weil ich brauche doch nur mal zu gucken, oben an der Küste habe ich durch Wind und Sonne ganz andere Bedingungen, als ich sie in Baden-Württemberg und Bayern habe. Und wirklich zu sagen, lass uns eine moderne Energieversorgung so auf die Beine stellen, wie es zu der jeweiligen Region am besten passt. Lass uns die Anbieter und Abnehmer zusammenbringen. Es entwickelt sich in dem Bereich gerade gigantisch viel. Und da würde ich sehr dafür werben, dass man eben nicht sehr restriktiv unterwegs ist und viele Regeln einzieht, sondern dass man auf dem Weg hin zur CO2-Neutralität in den Unternehmen, den Kommunen möglichst viel Freiheit gibt, es so zu organisieren, wie es zu ihnen passt. Wo wir hin müssen, das wissen alle. Aber wie es am besten geht, das wissen die Leute vor Ort oft am besten.
Unterstütze ich total und ich glaube auch die Frage hat sich verändert. Also früher war es ja häufig, wie werden wir nachhaltig und heute ist es ja eher, wie werden wir nachhaltiger und auch gleichzeitig wirtschaftlich stabiler. Und da muss man ja halt auch sagen, die letzten Jahre waren für die Tourismusbranche, ja wie für alle anderen Branchen eigentlich ja auch, von Krisen geprägt. Würdest du sagen, dass Hotels und Gastronomen heute besser auf Krisen vorbereitet sind als ja, vor der Pandemie oder vor dem Start dieser ganzen Krisenzeit, was viele ja eigentlich mit der Pandemie verbinden?
Also es hat, glaube ich, immer schon die Unternehmerinnen und Unternehmer gegeben, die sich mit der Energiefrage, mit der Optimierungsfrage in ihren eigenen Unternehmen sehr stark beschäftigt haben. Die sind immer schon ein bisschen vor der Welle gewesen und hatten eben auch selbst in der Energiekrise, als der Ukraine-Krieg begann, also waren die schon sehr weit und konnten das auch einen Großteil abfedern, sodass sie nicht von dieser Kostenexplosion voll getroffen wurden. Ich glaube, den anderen ist es durch diese Kostenexplosion sehr, sehr bewusst geworden, dass sie da etwas tun müssen, damit sie eben nicht ihre Kalkulationsgrundlagen von heute auf morgen ad absurdum führen. Und das ist, glaube ich, das große Thema. Diese Unabhängigkeit, die jetzt alle haben wollen, die ist dadurch gekommen, dass man halt gelernt hat, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, meine Kosten seriös zu kalkulieren, weil immer irgendwas passieren kann, dann kann ich halt auch keine seriösen Preise mehr anbieten. Und auf der Preisseite bin ich gebunden und auf der Kostenseite fliegt mir alles um die Ohren, so kann ich kein Unternehmen führen. Und das ist, glaube ich, gerade jetzt denen, die sich vielleicht vorher noch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt haben, sehr bewusst geworden. Und manchmal, ich sage ja immer, jede Krise, alles, was passiert im Leben, ist zu irgendetwas gut. Und ich glaube, dass es an dieser Stelle dazu beigetragen hat, Bewusstsein zu schaffen.
Und wenn wir nochmal zu deiner Person kommen auch, dann, also jetzt gerade auch, wo wir bei dem Thema Entscheidungen sind, in der Politik gibt es ja auch Entscheidungen, die einen vielleicht Jahre später nochmal wieder beschäftigen. Hast du so ein Thema bei dir, wo du sagst, da sehe ich heute oder da schaue ich heute mit komplett anderem Blick drauf als zu der Zeit?
Naja, wir haben uns in den vielen guten Jahren, die wir hatten, wir kriegen ja zweimal im Jahr eine Steuerschätzung, im Mai und im November. Und jedes Mal, solange ich dabei bin, war nach den Steuerschätzungen das Aufkommen an Steuern höher, als es kalkuliert worden war. Und daraus ist natürlich auch eine Kultur und eine Erwartungshaltung in der Gesellschaft entstanden, dass sich der Staat halt um alles kümmern kann und dass man sich halt, dass man irgendwie auch immer für alles Geld hat. So, und jetzt sind wir durch die Krisen, durch die letzten beiden Krisen, durch die wir jetzt gegangen sind, also auf der einen Seite diese ganze Preisexplosion bei dem Russland-Ukraine-Krieg und jetzt dann auch mit der Schließung der Straße von Hormuz, haben wir sehr stark gelernt, dass eben unsere Wirtschaft eben doch nicht so krisenfest ist, wie wir uns das damals, glaube ich, vorgemacht haben. Und ich sage bewusst vorgemacht haben, weil ich habe mir immer schon die Frage gestellt, wie lange geht das eigentlich gut? Und jedes Mal wurde wieder draufgesattelt. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir gefühlt alles auf einmal reformieren müssen, weil wir eben feststellen, dass wir uns zu viel aufgeladen haben als Staat, dass wir das nicht leisten können, was wir da an Erwartungshaltung geweckt haben. Und das ist natürlich jetzt doppelt schwierig, auf der einen Seite die Reformen anzustoßen und auf der anderen Seite in der gleichen Geschwindigkeit auch das Bewusstsein in der Bevölkerung dafür zu schaffen, dass wir uns zu viel vorgenommen haben und jetzt zu sagen, nehmt den Ball wieder auf und ihr müsst einen Teil der Aufgaben auch wieder selber in die Hand nehmen. Und das natürlich in einer Phase, wo gerade alle unter diesem Veränderungsdruck genauso leiden. Also wir haben ja auch diese riesen Inflationsraten in den Zeiten gehabt. Ist ja nicht nur Energie teurer geworden. Gerade wenn ich auf die Gastronomien gucke, die Lebensmittelpreise sind in den letzten Jahren durch die Decke geschossen. Und Personalkosten haben wir am Anfang schon mal drüber gesprochen. Personalkosten sind gigantisch gestiegen. So, und was ist denn in einer Gastronomie das Kernproblem? Oder sind die Kernkosten? Die Kernkosten sind die Preise für Lebensmittel, die Preise für Energie und die Preise für Personal. Und bei allen dreien haben die Gastronomien erlebt, wie sehr die Preise steigen können in kurzer Zeit und wie wenig sie dann in der Lage sind, das am Ende auch in Preise für die Gäste umzusetzen, weil gerade in dem Bereich, wo es um Urlaub, um einen netten Abend geht, das ist alles etwas, das kann ich von heute auf morgen auch mal sein lassen, wenn ich mir das nicht mehr erlauben kann. Und dass jetzt die gesamte Kundschaft auch viel preissensibler geworden ist, das sehen wir. Die Zurückhaltung und die Spontanität auch bei Reisenbuchungen und so weiter ist gigantisch nach oben gegangen. Und deswegen müssen wir uns mit diesen Themen, wie kriegen wir in dieser Veränderung die Menschen mit? Wir überfordern sie nicht und wie kriegen wir kommuniziert, dass wir uns auch ein Stück weit zu viel vorgenommen haben und wenn jetzt jeder ein kleines bisschen zurücktritt und sagt, ja, es ist gut, dass wir das gewollt haben, aber so klappt es nicht. Wenn jetzt jeder einen kleinen Schritt zurücktritt und sagt, lass uns wieder ein bisschen Verantwortung für den Einzelnen wieder nehmen, dann kann es gut werden. Aber wir haben natürlich links und rechts populistische Tendenzen, die sagen, wenn ihr uns wählt, dann braucht ihr nicht zu verzichten oder dann braucht ihr diese Last nicht zu tragen. Und das ist natürlich gefährlich für die Demokratie und macht mir im Moment echt große Sorgen.
Wenn du an die Zukunft denkst, vielleicht auch aus Sicht einer Mutter, was macht dir trotz aller Herausforderungen Mut und Hoffnung? Und was würdest du gern Führungskräften mit auf den Weg geben?
Also bei allem Klagen über unser Bildungssystem sehe ich, dass wir viele, viele gut ausgebildete Menschen haben und auch viele Ideen haben. Ich war ja einige Jahre Bildungs- und Forschungsministerin und was wir an Innovationskraft in unserem Land haben, sowohl in der Wissenschaftsseite als auch in der unternehmerischen Seite, ist wirklich riesengroß. Und wir sollten an dieser Stelle unser Licht auch nicht unter den Scheffel stellen. Ja, wir müssen ein bisschen aufholen und wir müssen jetzt auch ein bisschen unprätentiöse und pragmatische Bewegung wieder in unser ganzes System bringen. Das glaube ich schon, dass wir da noch eine schwere Zeit auch haben. Aber ich glaube, die Grundvoraussetzungen in unserem Land sind richtig gut, weil wir auch, zum einen ist das Thema Made in Germany immer noch ein Thema, womit wir auch Marketing betreiben können. Das funktioniert noch. Wir können das Thema zum Beispiel auch im Reisebereich. Wir sind ein sicheres Land. Wir können eine hohe Qualität anbieten. Wir sind selbst bei allem Klagen um Mobilität haben wir immer noch ein gutes Mobilitätsnetz in Deutschland, ob wir über Straße, über Bahn oder auch über das Fliegen reden. Wir haben sehr, sehr viel. Wir müssen halt gucken, dass wir diese ganzen Kostenexplosionen jetzt irgendwie in den Griff kriegen, sodass die Leute diesen Mut und das Zutrauen für die Zukunft auch haben. Aber wir sind immer noch ein starker Staat und wir sind immer noch ein sehr innovatives und starkes Land. Und deswegen, wir verlieren uns so gerne da drin, über die Punkte, die nicht gut laufen, zu klagen. Aber gucken wir doch mal um uns drum rum. Es läuft auch vieles sehr gut.
Anja, das war ein ganz tolles Schlusswort und ich möchte mich jetzt an der Stelle bei dir für deine Zeit bedanken, aber auch für deine Einblicke und Perspektiven auf aktuelle Entwicklungen. Und ich bin mir ganz sicher, dass viele der Themen, die wir heute besprochen haben, uns auch in den kommenden Jahren weiter begleiten werden. Schön, dass du heute Gast warst und alles Gute für deine zukünftige Arbeit.
Liebe Viktoria, vielen Dank für deinen Einsatz und dir auch alles Gute.
Auch an euch ganz lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Eure Viktoria.
Das war GreenSign Talks, der Podcast des GreenSign Instituts. Wenn dir diese Folge gefallen hat, denk unbedingt dran, unseren Podcast zu abonnieren und ihn deinen Kollegen und Freunden zu zeigen. Du findest uns außerdem auf LinkedIn und Instagram und erreichst uns jederzeit per E-Mail unter info@greensign.de. Bis zum nächsten Mal bei GreenSign Talks und hab eine schöne Woche.